können. Heute werden wir im zweiten Petrusbrief weitermachen. Ihr könnt schon mal eure Bibeln dahin aufschlagen. Wir hatten eine tolle Zeit bisher in den ersten Kapiteln, in dem ersten Kapitel von dem zweiten Petrusbrief, wo wir ermutigende Erinnerungen gesehen haben und lesen konnten. Es ist wirklich eine tolle Zeit hatten. Nun kommen wir aber zum Kern eigentlich dieses ganzen Briefes, um das es im ganzen Brief letztlich geht, und das sind nämlich die Irrlehrer. Im letzten Abschnitt, den wir uns angeschaut hatten, hatten wir tolle Erinnerungen oder die notwendigen Erinnerungen gesehen, dass wir überhaupt Erinnerungen notwendig haben. Das war die letzte Botschaft, mit der ich für euch halten durfte, dass es notwendig ist, dass wir uns an die Wahrheiten erinnern, über die die Schrift sich immer deutlich, die Schrift aufzeigt. Diese Erinnerungen sind notwendig, weil sie unser Alltagsleben ungemein beeinflussen. Und das war ganz besonders die Erinnerung daran, dass Jesus tatsächlich wiederkommen wird. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Und es hat wirklich einen Einfluss auf unser alltägliches Leben, weil, wenn ich davon überzeugt bin, dass er kommen wird, dann werde ich wirklich auf diesen Tag hin leben. Wenn ich aber davon nicht überzeugt bin, dann bleibt mir letztlich nur ein Schrecken für Abrechnungen für diesen Tag. Dass wenn er wiederkommt, wenn er tatsächlich wiederkommt, dass ich dann vor Gericht stehen werde. Also hat diese Erinnerung daran wirklich eine große Konsequenz für unser alltägliches Leben. Nun zum Ende des letzten Kapitels, was wir uns angeschaut hatten, erklärte uns Petrus ganz genau, wie sicher er ist, dass diese Erinnerung, dass Jesus wiederkommen wird, tatsächlich wahr ist. Und vielleicht konntet ihr euch noch daran erinnern, er hat uns zwei Gründe gegeben. Der eine ist seine eigene Erfahrung und die Erfahrung der Apostel, nämlich er, Johannes und Jakobus, hatten ja diese Erfahrung auf dem Berg der Verklärung, bei dem sie eine ganz kleine Vorschau bekommen hatten von Jesu Wiederkunft. Er wurde verherrlicht vor ihnen, in seiner ganzen Größe, in seiner ganzen Stärke. Und dann schreibt Petrus am Ende von dem ersten Kapitel, dass das, was sie gehört und gesehen haben, sie haben nicht nur Jesus Herrlichkeit gesehen, sie haben auch vom Himmel her die Stimme des Vaters gehört, dies ist mein geliebter Sohn. Und er sagt, das, was wir da gehört und was wir da gesehen haben, ist genau das, was jeder von uns in Gottes Wort nachlesen kann. Und somit gab er zwei Zeugen für diese Sicherheit, dass Gott wiederkommen wird, dass Jesus wirklich wiederkommen wird, durch ihre eigene Erfahrung, aber durch das, was die AT-Propheten über das ganze Alte Testament deutlich gemacht hatten. Und er schließt dann in den Versen 19 bis 21 mit der notwendigen Erinnerung, dass Gottes Wort unfehlbar ist, dass es schon immer wahr war und immer wahr sein wird und dass das unsere ganze Grundlage ist, auf die wir alles aufbauen können. Und sie ist unfehlbar, weil es eben nicht von menschlicher Vorstellung geprägt ist, sondern vom Heiligen Geist eingegeben ist. Sie ist ohne Fehler. Sie ist vollkommen wahr. Und wir haben es notwendig, uns wieder an diese Erinnerungen zu erinnern. Und besonders auch heute, weil das auch im Kontext von unserem Text notwendig ist und relevant. Petrus möchte, dass wir über tiefe und richtige, wahrhaftige und notwendige Dinge nachdenken. Es ist nämlich Gottes Wille für unser Leben, dass wir unseren Blick auf die kommenden Wahrheiten haben und nicht auf diese vergehende Welt. Satan auf der anderen Seite. Satan hat genau das Gegenteil als Plan. Er möchte, dass unsere Augen auf diese Welt gerichtet ist. Er schafft das durch zwei Arten. Entweder durch Hedonismus, also diese Idee, dass sich alles um materielle Zufriedenheit dreht. Mein Glück durch Geld und durch Wohlstand und was auch immer. Oder auf der anderen Seite durch Sorgen und Angst. Aber beide Male schafft der Satan es, dass unser Blick auf diese Weltzeit gerichtet ist. Und der Herrscher dieser Weltzeit verwendet unsagbare viele Kanäle dafür, um genau das zu erreichen. Wir haben auf der einen Seite die Medien, über die wir uns in den letzten zwei Jahren schon viel Gedanken machen durften. Die Medien, die uns zum falschen Denken erziehen wollen und auch tun. Nachdem wir es nun schon viele Jahre um Wohlstand und Freude oder viele Jahrzehnte um Wohlstand und Freude und Besitz und so weiter ging, haben wir in der letzten Zeit immer mehr die Nachricht von Angst und Sorge, oder? Sorge um die Gesundheit, Corona, Affenpocken und was auch immer noch so kommt. Sorge um das Klima, Sorge um die Energie, Sorge um die Inflation, Angst vor dem Verlust von Komfort, Angst vor dem Verlust von Freiheit, Angst vor Krieg. Angst und Sorge jeden Tag aufs Neue serviert vor unseren Augen. Und wir sind da nicht gefeit davor. Keiner von uns ist so stählern, dass das uns kalt lässt. Wir alle sind im Einfluss von dem Herrscher dieser Welt, der unsere Augen auf diese Welt hier richten möchte. Es gibt natürlich noch sehr viele andere Kanäle, aber einen besonders möchten wir heute anschauen. Das ist nämlich der Kanal, den uns Petrus hier aufzeigt und uns warnt davor. Und das ist nämlich der Angriff Satans durch Irrlehrer. Der Angriff Satans durch Irrlehrer. Nicht durch die Medien da draußen, nicht durch irgendwelche verrückte weltlichen Ideen, sondern durch Menschen, die in der Gemeinde falsche Lehre verbreiten. Petrus schreibt ja diesen Brief hier an Gläubige. Und er schreibt diesen genauen Brief, diesen zweiten Petrusbrief, um sie vor Irrlehrern und ihrer Irrlehre zu warnen. Denn sie werden versuchen, uns Gottes Wort gegenüber und seiner Wahrheit gegenüber gleichgültig zu werden. Er versucht es, dass wir Gleichgültigkeit haben gegenüber Gottes Wahrheiten. Und vielleicht erinnerst du dich noch an den Kern der Botschaft, den ich gerade schon gesagt hatte. Den Kern der Botschaft dieser Irrlehrer, über die Petrus redet. Der Kern ihrer Botschaft ist, kein Stress. Jesus kommt nicht wieder. Keine Angst, es gibt kein Gericht. Ihr könnt leben, wie ihr wollt. Mit Beginn nun von Kapitel 2 werden wir nun über diese Irrlehrer hören und gewarnt davor. Und heute hören wir im Allgemeinen über sie. In den nächsten 2 Predigten werden wir dann mehr im Detail über sie hören. Wir lesen 2. Petrus, Kapitel 2, Verse 1 bis 3. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Und viele werden ihren verderblichen Wegen nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Ich möchte euch heute und in der nächsten Predigt aus 2. Petrus 4 Wahrheiten über Irrlehrer deutlich machen und aufzeigen, weil wir eben diese Wahrheiten über die Irrlehrer kennen müssen, um dazu aufgerüttelt zu werden, sie wirklich wahrzunehmen und Stellung zu nehmen und vorbereitet zu sein für ihr Kommen. Ursprünglich hatte ich geplant, dass die Predigt heute über die ersten 9 Verse sein wird, aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso mehr ist mir deutlich geworden, wir müssen daraus eine 2-teilige kleine Miniserie machen. Und deswegen seht ihr heute auch hier die eigentlichen 4 Punkte. Wir werden heute die ersten beiden Punkte durchgehen. Und zwar werden wir von der Gegenwart von den Irrlehrern hören. Zweitens werden wir heute von der Gefahr von den Irrlehrern hören. Und dann werden wir beim nächsten Mal, das sind 2 Wochen oder 3 Wochen, das Gericht über Irrlehrer hören und die Gnade über Gottesfürchtige. Also heute die Gegenwart von den Irrlehrern und die Gefahr von den Irrlehrern. Und bevor wir nun in den Text einsteigen, möchte ich noch einen kleinen Tipp für euch geben. Ein Pro-Tipp sozusagen. Wenn du nun heute die Warnungen von Petrus über Irrlehrer hörst, denke nicht zuerst an irgendwelche verrückten Leute da draußen. Oder irgendjemand anders. Denk nicht, oh, der müsste das und das hören. Wäre doch schön, wenn der das wissen würde. Denk zuerst über dein eigenes Leben nach. Denk daran, wie die Beschreibung von ihrem Leben und wie sie denken vielleicht auch in einem Kern in deinem Leben anfängt. Weil die Warnung, die Petrus hier wirklich gibt, wir werden es gleich nochmal hören und man kann das nicht überbetonen, diese Irrlehrer kommen aus der eigenen Gemeinde, aus der Gemeinschaft heraus. nicht von außen herein, sondern sie werden innerhalb der Gemeinde existieren. Es wird überführend sein. Fangen wir mit der ersten Wahrheit an, und das ist die Gegenwart der Irrlehrer. Schaut euch Vers 1 nochmal an. Es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Im Deutschen ist jetzt nicht so deutlich klar, das Wort aber ist das dritte Wort hier in diesem Vers, aber eigentlich ist es das erste Wort. Und im Grunde sind wir ein bisschen wieder durcheinander gebracht worden durch die Kapitelaufteilung, weil eigentlich gehört hier keine Kapitelaufteilung rein. Im Endeffekt ist das ein Satz, den Petrus hier weiterspricht. Er spricht von richtigen Propheten, die durch Gottes Wort geführt wurden und die dazu geführt haben, dass wir eine Offenbarung haben. Und dann geht er über mit Kapitel 2 und kommt gleich zu den falschen Propheten. Er hatte gerade über die Inspiration von der Schrift geredet und wie gottesfürchtige Menschen von Gott verwendet wurden, um sein Wort in dieser Welt zu offenbaren. Gott sprach durch diese Menschen. Es waren echte Propheten, die von Gott ausgesandt wurden und mit seinem Wort ausgestattet wurden. Von ihm ausgesandt und mit seinem Wort ausgestattet. Und das ist, was im Sinne vom Alten Testament einen wirklichen Propheten, einen echten Propheten ausmacht. Sie wurden von Gott gesandt, sie sprachen nur das, was Gott aufgetragen hatte, und ihre Prophetien, ihre Aussprachen mussten zu 100% zutreffen. Das waren echte Propheten im Alten Testament. Im Gegensatz dazu, zu diesen echten Propheten, gab es, wie Petrus hier schreibt, auch schon immer falsche Propheten. Und Gott warnt vor diesen immer und immer wieder. Hier ist besonders ein Text, den ich mit euch teilen möchte, der in Jeremias Zeit geschrieben wurde, von Jeremia, wo Gott vor solchen falschen Propheten warnt. Und ich möchte, dass wir diesen Text ein bisschen zusammen lesen. Wir werden nur 2, 3 Verse davon lesen, beziehungsweise 4 Verse, weil sie einen ernüchternden Kontext für unseren Text heute geben. Der Text finden wir in Jeremia 23, 16 bis 17. Wenn ihr ein bisschen Zeit habt, heute wahrscheinlich nicht, weil viele von euch werden evangelisieren gehen, aber wenn ihr in den Tagen Zeit habt, lest mal Jeremia 23 durch. Es ist wirklich ein ernüchternder Text über falsche Lehrer und Propheten. Wir lesen die Verse 16 bis 17 aus Jeremia 23. Hört gut zu. So spricht der Herr der Heerscharen. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie täuschen euch. Die Offenbarung ihres eigenen Herzens verkündigen sie und nicht, was aus dem Mund des Herrn kommt. Ständig sagen sie zu denen, die mich verachten: Der Herr hat gesagt, ihr werdet Frieden haben. Und zu allen denen, die in der Verstocktheit ihres Herzens wandeln, sprechen sie: Es wird kein Urteil über euch kommen. Hört sich bekannt an? Gott hat seinem Volk aber Gericht vorhergesagt gehabt. Gott hat seinem Volk Gericht vorhergesagt gehabt, weil sie unaufhörlich in Ungehorsam und Gleichgültigkeit ihrem Schöpfer gegenüber gewandelt hatten. Und Jeremia war einer der einzigen, die überhaupt noch sich auf Gott orientierte. Aber anstatt auf diese Warnungen von Gott durch Jeremia zu hören, sammelten sich das Volk damals Menschen um sich herum, die genau das sagten, was sie hören wollten. Hört sich auch bekannt an? Vielleicht ein bisschen mehr im neuen testamentarischen Kontext haben wir das schon mal von Paulus gelesen. In 2. Timotheus 4, wo er davor warnt, dass ein Zeichen der Endzeit ist, dass die Menschen sich Lehrer sammeln werden, die ihre Ohren kitzeln werden, die genau das sagen werden, was sie hören wollen. Diese Endzeit hat aber schon damals angefangen, weil das war von Anfang an schon so. Das war, was Gottes Volk in Israel schon tat. Und diese Botschafter halfen dem Volk nicht. Manchmal haben wir ja diese irre Idee, naja, ich möchte, dass Gott mir einfach tolle Sachen sagt, dass er mich ermutigt, dass ich möchte dieses Negative gar nicht hören. Ich möchte nicht Buße tun müssen. Ich möchte nicht über Sünde hören. Ich muss auferbaut werden. Ich muss etwas Positives machen. Ich muss was Schönes hören. Man denkt irgendwie, man hilft den Menschen, wenn man so redet. Aber ganz im Gegenteil. Und das ist auch, was Gott in Jeremia 23 in den Versen 21 bis 22 deutlich macht. Hört nochmal zu. Gott sagt: Ich habe diese Propheten nicht gesandt. Und doch sind sie gelaufen. Ich habe nicht zu ihnen geredet und doch haben sie geweissagt. Und doch haben sie gesagt: Der Herr hat gesagt. Hätten sie in meinem Rat gestanden, so würden sie meinem Volk meine Worte verkünden und sie abbringen von ihrem bösen Weg und von ihren schlimmen Taten. Das ist, was echte Propheten immer machen. Echte Propheten bringen die Menschen von ihren Sünden weg und nicht näher an sie heran. Sie bringen sie zur Buße und nicht zu Recht, und sie geben ihnen Raum zur Buße und rufen sie zur Buße auf und geben ihnen keine Rechtfertigung für ihr zügelloses Leben, wie die falschen Propheten in 2. Petrus es taten. Also unser Gottes Volk gab es schon immer und wird es schon immer die Menschen geben, die falsche Propheten sind, die ihre eigene Ideen weitergeben und nicht Gottes Wort. Und genauso sagt Petrus, wird es auch unter dem Volk Gottes der Gemeinde sein. Er sagt, ihr glaubt ja nicht, dass das zur Zeit Israels immer und immer und immer wieder stattfand und nicht mehr heute. Nein, ganz im Gegenteil. Es wird bei euch genauso sein. Genau gesagt schließt Petrus hier die Zeit der Empfänger mit ein. Er redet zwar hier die ganze Zeit von der Zukunft, es wird, es wird, es wird, es wird, aber die Grammatik spricht von einer aktiven Zukunft. Einer Zukunft, die jetzt schon stattfindet. Und wir sehen das dann auch in Vers 10, wo er von den Irrlehrern schon in der Gegenwart schreibt. Also das ist der Kontext, in dem er redet. Er redet davon, dass es sie geben wird, dass sie da sind und dass sie immer wieder kommen werden. Die Gegenwart von falschen Lehren und von Irrlehrern ist gesichert. Sie ist schon endemisch geworden. Ein Wort, das wir vielleicht langsam kennen. Wir müssen sie erwarten und wir müssen damit rechnen, dass sie auch in unserem Leben kommen. Es wird uns nicht übergehen. Dieser Kelch wird nicht an uns vorübergehen. Dieser Kelch wird auch hier in dieser Gemeinde sein. Wir hatten schon unsere kleinen Herausforderungen über die letzten 6 Jahre. Wir sind ja noch eine Gemeindegründung. Manchmal fühlt es sich so an, dass wir noch so ein bisschen Mutterschutz haben, weil wir noch nicht so diese Riesenprobleme hatten. Aber wir hatten sie schon im Ansatz. Er macht also unmissverständlich deutlich, dass es sie geben wird. Und schaut jetzt nun mal den Vers nochmal genauer an, Vers 1. Petrus gibt uns hier ein wichtiges Detail über diese Gegenwart von diesen falschen Lehrern, mit denen wir rechnen müssen. Hier sind 2 kleine Worte, die eigentlich ziemlich gewaltig sind. Er schreibt hier in Vers 1, dass diese Irrlehrer wie auch unter euch sein werden. Unter euch. Petrus versichert hier also nicht nur die Gegenwart von Irrlehrern, sondern er sagt, sie wird in der Gemeinde Gottes sein und noch viel mehr, sie werden aus ihren eigenen Reihen heraus entstehen. Nun, wenn wir gewöhnlich an Irrlehrer denken, dann denken wir wirklich meistens an irgendwelche Leute außerhalb von der Gemeinde, nicht wahr? Wir denken an irgendwelche Menschen da draußen, die irgendwelche irren Lehren verbreiten, die da draußen ihr Unwesen treiben, aber in unserer eigenen Gemeinde? Natürlich gibt es in der Schrift genügend Warnungen auch über solche falschen Propheten, die von außen hereinkommen, wie zum Beispiel Matthäus 7, Vers 15. Jesus redet hier und warnt und sagt, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Sie kommen in Schafskleidern, nicht als Wölfe, denn man würde sie ja erkennen, sondern als Schafe verkleidet, so wie wir auch eben Schafe sind. Im Judasbrief, der eine Parallele ist zu dem 2. Petrusbrief, das könnt ihr mal lesen, finden wir sehr ähnliche und identische Aussagen über diese Irrlehrer. Diese Beschreibungen in Judas und in 2. Petrus unterscheiden sich aber im Geringen und doch deutlich, weil Judas redet eben von diesen Irrlehrern, die von außen die Gemeinde angreifen werden. Petrus auf der anderen Seite redet von den Irrlehrern, die von innen heran wachsen werden. Und das ist wirklich eine ernste Warnung an alle von uns. Manchmal, wenn wir über Irrlehrer nachdenken, die von außen kommen, dann fühlen wir uns so ein bisschen beschützt. Wir haben ja nichts damit zu tun. Ich schaue mir nicht ihre Seiten an, ihr YouTube-Kanal und was auch immer. Ich halte mich fern davon. Deswegen tangiert mich das jetzt nicht so richtig. Aber die Warnung, die Petrus hier bringt, sagt, es könnte sein, dass in unseren eigenen Reihen hier Leute sitzen, die so sein werden oder vielleicht schon sind. Aber nicht nur in dieser Gemeinde, sondern eigentlich der globalen Gemeinde. Sie werden innerhalb aus der Gemeinde heraus entstehen. Das ist seine Aussage, die er hier macht. Nun, nachdem Petrus also von der Gegenwart der Irrlehrer gewarnt hat und es deutlich gemacht hat, dass sie kommen werden und dass sie da sein werden, spricht er nun von der zweiten Gefahr. Und das in den Versen 1b bis 3. Und das ist wirklich die Gefahr, die durch die Irrlehrer selber heraus entsteht. Und er spricht hier in den folgenden Versen über 5 Gefahren, die durch diese Irrlehrer zu uns kommen werden. Es sind Gefahren für uns Gläubige, es sind Gefahren für das Evangelium und Gefahren für die Irrlehrer selber. Also wenn jemand als Irrlehrer in der Gemeinde sitzt und das hört, ist auch er dadurch gewarnt. Und ich werde diese Liste, die Petrus hier in den Versen, in den nächsten 2 Versen gibt, nicht ganz folgen, wie er sie aufgeschrieben hat, sondern eher thematisch. Aber schaut euch mal den Rest von Vers 1 an und dort sehen wir die erste Gefahr, von der Petrus hier redet, in Vers 1b. Und das ist nämlich, dass diese Irrlehrer, wenn sie mal da sind, verderbliche Lehrmeinungen einführen werden. Schaut euch den ersten Vers nochmal an, den zweiten Teil. Diese Irrlehrer werden heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Das griechische Wort hier, was für Sekten verwendet wird, ist das Wort Heiresias. Und daraus kennen wir vielleicht im Deutschen. Ich versuche immer nur griechische Worte zu nennen, wenn es im Deutschen auch für uns irgendwo Sinn macht. Es ist ein Wort, das wir im Deutschen kennen. Heresie. Das ist das Wort, was hier für Sekten verwendet wird. Im Ursprung hat dieses Wort was mit Auswählen oder Selektieren zu tun. Die Schlachter und die Elberfelder, also die beiden besten deutschen Übersetzungen, übersetzen hier Sekten, weil im Kontext vom Neuen Testament immer auch genau das, dieses Wort verwendet wird für Spaltungen und Parteiungen, die durch Lehrmeinungen, andere Lehrmeinungen entstanden sind. Deswegen Sekte. Wenn wir an Sekten denken, denken wir meistens auch wieder an irgendwelche Gruppen da draußen. Aber was Petrus hier meint, sind Gruppierungen innerhalb der Gemeinde, die sich an leicht abwandelnde Lehren halten. An andere Lehrmeinungen. Und diese Irrlehrer, eben weil sie aus den eigenen Reihen kommen, verdrehen einfach die Lehrmeinungen, die die Menschen sonst auch kennen. Und deswegen weisen sie sehr große Ähnlichkeit auf mit dem, was wir sonst hören. Ich werde im Folgenden immer mal wieder über den apostolischen Glauben reden. Aber was meine ich denn mit dem apostolischen Glauben? Nun, der apostolische Glaube, mit dem meine ich die Lehre, die sich an der Lehre der Apostel orientiert. Das ist der apostolische Glaube. Wir können auch von einem biblischen Glauben reden. Dieser Glaube ist orthodox, also in dem Sinne von rechtgläubig, der sich an eine wortwörtliche Auslegung der Lehre der Apostel und Jesus hält. Das ist der apostolische Glaube, von dem ich hier rede. Mit apostolischem Glauben meinen wir aber noch mehr als das. Wir meinen auch, dass es der Glaube ist, der sich an den Glauben und der Auslegung orientiert über die Jahrhunderte, die über die Jahrhunderte von der Mehrheit der Christen auch wirklich gehalten wurde, weil sie sich an die Auslegung und den Glauben durch die Apostel und deren Schüler orientiert. Das ist der apostolische Glaube. Das ist der Kernglaube des Christentums. Und ihr Lehrer verbreiten Lehrmeinungen, die abwandeln von diesen apostolischen Glauben, die nicht mehr dem apostolischen Glauben folgen, sondern die ihre eigenen Lehrmeinungen in die Gemeinden einbringen. Und für gewöhnlich fängt so eine Gruppierung durch eine einzelne Person an, die irgendetwas Neues oder Abweichendes oder Tolles entdeckt hat und damit hausieren geht und anderen Menschen davon erzählt und sie davon versucht zu überzeugen auch. Und dann finden sich mit der Zeit andere aus der Gemeinde, die das auch ganz toll und interessant finden, weil sie etwas Neues gehört haben. Und das führt letztlich dann zu einer Parteiung oder Gruppierung oder Sekte, wie Petrus sie nennt. Besonders attraktiv ist diese Art von Gruppierung für Menschen innerhalb der Gemeinde, die nicht fest im Glauben stehen. Denen Gottes Wort irgendwie, sagen wir mal, langweilig oder fade geworden ist. Die vielleicht auch recht gleichgültig gegenüber Gottes Wort irgendwie geworden sind. Es sind Menschen, die sich öfters mal nach etwas Neuem sehen, weil sie mit dem Alten gar nicht mehr so viel anfangen können. Kennen wir solche Menschen? Vielleicht sind wir manchmal so an einem Punkt. Aber schau dir jetzt nochmal den Text in Vers 1 an. Wie kommen denn diese neuen Lehren unter die Gläubigen? Sie kommen heimlich. Sie kommen heimlich. Und das ist schon immer Satans Strategie gewesen. Und macht euch da, macht keinen Fehler. Das ist, wie der Satan in dieser Welt operiert. Das ist, wie er arbeitet. Im Garten von Eden kam Satan nicht mit der ganzen Kapelle. Ja, er kam nicht als der böse Engel des Lichts mit Hörnern und einem Dreizack und Rauch und allem und Gebrüll. Nein, wie kam er denn? Er kam in Form einer ganz gewöhnlichen Schlange. Und was sagte er? Hier, Eva, ich habe einen ganz anderen Plan als Gott. Und ich zeige dir mal, ich werde die ganze Welt vernichten und ihr werdet auch mit niedergehen. Wie findest du das? Komm. Das war nicht die Art und Weise, wie Satan funktioniert. Wie kam er denn? Er hat einfach ganz normale Fragen gestellt. Oh, glaubst du wirklich, dass Gott das gesagt hat? Du warst ja gar nicht dabei. Er ist hinterlistig und er ist clever und er versucht heimlich einzuschleichen. Und im Fall von Eva hat es funktioniert. Das ist, wie er arbeitet. Hört mal kurz, im 2. Korintherbrief verteidigt Paulus sich auch gegen Irrlehrer. Und diese Irrlehrer, die nennen sich die bedeutendsten Apostel. Paulus spricht davon. Oder die Korinther dachten, dass sie Superapostel sind. Und als Paulus sich verteidigt, gibt er uns dabei einen Einblick in das Wirken Satans. 2. Korinther 11, Vers 13 bis 14, hört zu. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich. Denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Paulus nimmt hier kein Blatt vor den Mund. Und macht auch nicht den Fehler und lasst euch täuschen. Falsche Apostel, ihr Lehrer, sind vom Teufel. Sie sind keine Brüder, sie sind keine Schwestern, sie tun Satans Werk. Sie sind nicht Christus in dem Sinne, dass sie kleine Christusse sind und den Willen des Christus tun, sondern sie sind kleine Teufel, weil sie den Willen Satans tun. Das sind ihr Lehrer. Und es ist egal, wie viel Prozent sie vom Evangelium reden und egal, wie toll und charismatisch und wie liebevoll und sonst sie sind, wenn ein Irrlehrer sich etabliert hat als ein solcher, der abweicht von dem apostolischen Glauben, mach keinen Fehler. Er ist ein Kind Satans. Und das sind nicht nur Worte, die ich verwende, es sind Worte, die Paulus und Petrus und die anderen verwenden für diese Menschen. Sie kommen heimlich. Sie sitzen mit euch an euren Tischen, in euren Häusern. Sie singen mit euch die gleichen Lieder, die ihr auch singt. Sie erscheinen auf YouTube als Suchvorschläge unter all den guten Predigern, die ihr sonst anhört. Das ist, wie der Satan ganz klammheimlich falsche Lehren unter euch bringen möchte. Und der Punkt ist der, ganz einfach, ihr werdet sie nicht gleich erkennen. Es ist die hinterhältigste Art, den Menschen vom richtigen Weg abzubringen. Das ist Satans Art. Und diese Gruppierungen, von denen Petrus hier redet, um diese Irrlehrer herum, die entfernen sich letztlich und zwangsläufig immer mehr von dem apostolischen Glauben, von der klaren Lehre der Schrift. Was letztlich dazu führt, schaut euch ein Ende von Vers 1 an, dass sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Das ist eine sehr, sehr ernste Sache. Hier verlassen wir das Christentum. Aber wie verleugnen sie ihn? Die Antwort auf diese Frage, und jetzt müsst ihr gut zuhören, die Antwort auf diese Frage ist wirklich sehr wichtig. Wie verleugnen diese Irrlehrer ihn denn? Verleugnen sie ihn dadurch, dass sie einfach sagen, nein, Jesus gab es nicht wirklich. Ach, das, was Jesus sagt, ist nicht. Wir würden sie sofort erkennen, oder? Wie verleugnen sie ihn? Sie verleugnen ihn durch ihr Leben. Sie verleugnen ihn durch ihr eigenes Leben. Das ist, wie sie ihn verleugnen. In erster Linie nicht durch irgendeine irre Lehre, sondern in erster Linie durch ihr eigenes Leben. Und sie bauen sich die Lehre darauf herum, um ihr eigenes Leben zu rechtfertigen. Das ist, was wir in dem Folgenden auch im 2. Petrus sehen werden. Das ist die Irrlehre, von denen Petrus hier redet. Sie verleugnen den Herrn und verleugnen Jesus Christus in der Hauptsache durch ihr Leben. Auf der einen Seite halten sie sich für Christen und sie halten sich zum Christentum. Auf der anderen Seite schlittert ihr Leben immer mehr in Gleichgültigkeit, immer mehr in Irrtum, immer mehr in Habsucht und immer mehr in Zügellosigkeit. Woher weiß ich das? Eben, weil genau das in den nächsten Versen, die wir uns anschauen werden, über diese Irrlehre geschrieben wird. Sie sind genau das, von außen Christen, von innen totes Gebein. Sie sprechen von der Bibel, aber ihr Leben ist immer weiter entfernt von der apostolischen Lehre, der gottgefälligen Wandel. Und es mag sogar so weit gehen, dass sie sich als nicht gläubig herausstellen. Dass sie niemals wirklich dazugehört haben, dass sie nur zum Anschein erkauft wurden. Wir finden die Tatsache von solchen Menschen überall im Neuen Testament. Schaut euch mal Matthäus 13, das Gleichnis vom Sämann an. Da finden wir drei Arten von solchen Menschen. Und schaut euch Hebräer 5 und 6 an. Dort finden wir auch eben solche Warnungen. Die Gefahr dieser Gruppierungen geht letztlich aber noch über ihre bloße Existenz hinaus. Denn, und das ist eine weitere Gefahr, schaut euch Vers 2 an. Das ist eine weitere Gefahr. Sie bringen Verderben über viele in der Gemeinde. Sie werden Verderben über viele in der Gemeinde bringen. Schaut euch Vers 2 an. Und viele werden ihre verderblichen Wegen nachfolgen. Petrus nennt ihre Wege hier verderblich. Das heißt, in letzter Konsequenz ist ihr Weg, auf den sie gehen, dem Verderben geweiht. Die Elberfelder, die CSV Hückeswagen, übersetzt hier nicht mit Verderben, sondern mit Ausschweifungen. Und die englische ESV, die ich auch gerne lese, übersetzt das hier mit Sensualities, also Sinnesfreuden. Und somit haben wir den Inhalt ihrer falschen Wege. Das ist, was hinter diesem Wort wirklich steht. Es sind verderbliche Wege, die nicht in erster Linie falsche Lehrmeinungen sind, sondern in erster Linie ein ungehorsamer Lebensstil in Zügellosigkeit. Das ist, was hier gemeint ist. Achte aber auch darauf, dass wenn solche Irrlehrer auftreten, dass sie nicht eine minimale Gefahr darstellen, sondern was schreibt Petrus hier in Vers 2? Sie werden viele Menschen mit sich ziehen. Es ist eine reale Gefahr. Viele werden ihren irren Wegen nachfolgen. Und macht nicht den Fehler zu denken, das wird niemals mir passieren oder das wird niemals hier in dieser Gemeinde passieren. Petrus Warnung ist an alle Gemeinden zu jeder Zeit und an jeden Menschen geschrieben. Weil ihr müsst wissen, wenn Irrlehre aus der Gemeinde heraus entsteht, ist sie sehr attraktiv. Weil sie erstmal genau wie das echte Ding aussieht. Aber wenn sie auf die Sinne ausgerichtet ist, wenn sie auf Emotionen und auf die auf Zügellosigkeit und auf innere Freuden ausgerichtet sind, dann spricht sie genau das an, was wir tagtäglich bekämpfen müssen. Ich kämpfe tagtäglich gegen falsche Verlangen. Du auch? Ich denke doch ja. Das ist, was unsere Heiligung ausmacht. Wir kämpfen ständig gegen Gelüste, gegen Dinge, die wir denken haben zu müssen, aber nicht haben müssen oder gar nicht haben sollten. Und wenn nun falsche Lehre kommt, die in dem Kleid von einer ganz attraktiven, die gleichen Worte und die gleichen Dinge, über die wir sonst auch reden, aber im Endeffekt genau diese Verlangen anspricht und sagt, du musst gar nicht kämpfen gegen dieses Verlangen. Das ist in Ordnung. Mach ruhig so weiter. Dann ist das attraktiv. Und deswegen werden viele sich diesen Weg anschließen. Aber dazu nochmal beim nächsten Mal mehr. Petrus nennt nun zu Beginn von Vers 3 in Kapitel 2 noch eine weitere Gefahr, die diese Irrlehrer mit sich bringen. Schaut euch das an. Sie beuten die Gläubigen aus. Das ist die Art und Weise, wie viele ihnen nachfolgen werden. Schaut euch Vers 3 an. Und aus Habsucht werden sie euch mit betrügerischen Worten ausbeuten. Das Wort ausbeuten hier ist im Sinne von ausnutzen gemeint. Die Sprache ist zwar die von Kauf und Verkauf, also so eine Art von über den Tisch ziehen, aber gemeint ist hier kein finanzieller Verlust, sondern ein moralischer Verlust. Ein moralischer Verlust. Die Art und Weise, wie diese Irrlehrer ihre Opfer für sich gewinnen, geht über, und was steht hier? Über Worte, über betrügerische Worte. Petrus nennt hier diese Worte Plastois Logois. Logois kennt ihr, das ist das Wort. Und Plastois kennt ihr auch als deutsches Wort Plastik. Plastikworte, Worte aus Plastik, also nicht echte, selber gemachte, erfundene Worte. Ihre Worte dienen nicht der Freiheit der Zuhörer, auch wenn sich das so anhört, sondern sie sind gewählt, um die Irrlehrer selbst, um ihren eigenen Lüsten zu dienen. Und zwar erstens wirklich im moralischen Sinne gemeint. Das war nämlich das Problem der Irrlehrer, von denen Petrus hier redet. Paulus warnt die Gläubigen in Rom, nicht nur Petrus, auch Paulus warnt die Gläubigen in Rom vor eben solchen Leuten, indem er ziemlich scharfe Worte verwendet. Hört kurz zu, in Römer 16, 17 bis 18. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt. Und meidet sie, denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Macht keinen Fehler, wenn diese Menschen auftreten, es wird sich alles erstmal ganz wunderbar und toll und richtig anhören. Die Gefahr der Irrlehrer ist also, dass sie eure Herzen versuchen für sich zu gewinnen. Weg von der biblischen und apostolischen Lehre. Hin zu ihrem eigenen erdachten Gedankenkonstrukt, was vielleicht zu 99% echt aussieht, aber diese 1% falsch genug ist, um letztlich den Tod zu bewirken. Es sind Herzensdiebe, charmant, charismatisch, überzeugend, liebevoll und trotzdem letztlich tödlich. Und hier ist auch gleichzeitig der Knackpunkt der Geschichte. Das ist ein kurzer Einschub, aber der ziemlich wichtig ist. Weil wir könnten uns die ganze Zeit fragen, okay, wenn diese wirklich unumgänglich sind, wenn diese Leute wirklich in unsere Gemeinden kommen werden, wenn sie vielleicht schon da sind, wie kann ich mich denn davor schützen? Ich kann mich davor schützen, weil ich weiß, dass ihre Verführung über ihre Worte kommen. Das heißt, wenn ich mir angewöhne, in meinem Leben alles, egal was es ist, ob es hier von der Kanzel kommt, die Beziehungen, die ich führe, in den Gesprächen, die ich bin, in der Seelsorge, die Artikel, die ich lese, die YouTube-Kanäle, die ich mir anschaue. Wenn ich alles das an dem unfehlbaren Wort prüfe, und zwar an einer gesunden Hermeneutik, mit einer ganz normalen Leseart, die sich an der Absicht des ursprünglichen Autors orientiert. Wenn ich mir das angewöhne in meinem Leben, alles so zu filtern, kann ich dir garantieren, filterst du auch irgendwann mal falsche Lehre heraus. Und du wirst Irrlehrer kennen. Und vielleicht für die Leute, die sich manchmal fragen, wieso wir so viel Zeit hier in Gottes Wort verbringen, wieso wir so viel auslegend sind, wieso wir nicht mehr thematische Predigten machen, die irgendwie mehr Fun sind, wo wir so viel Zeit in einzigen Büchern verbringen. Die Art und Weise, wie wir hier euch Gottes Wort beibringen wollen, hat eben genau damit zu tun. Wir wollen euch erwachsen sehen. Wir wollen, dass ihr heranwachst im Glauben, so dass ihr selber dieses Schwert nehmen könnt und Angriffe abwehren könnt und nicht zu uns rennen müsst, sondern dass ihr selber Irrlehre erkennt, dass ihr selber falsche Wege in eurem eigenen Leben seht, weil ihr alles über Gottes Wort prüft. Wir predigen hier auf diese Art und Weise nicht nur, weil es uns gefällt und wir davon überzeugt sind, das natürlich auch. Wir predigen auf diese Art und Weise auch, und sind uns bewusst darüber, dass das eine Art von Hermeneutikunterricht für euch ist. Wir wollen euch beibringen, wie ihr an Gottes Wort herangehen sollt, damit ihr selber herausfinden könnt, was richtig und falsch ist. In meinem vorherigen Leben, bevor ich zum Glauben gekommen bin, war ich ein Jahr lang in einer Gemeinderichtung, die, wenn du darin gelebt hast, lebst du immer nur von Sonntag zu Sonntag. Weil Sonntag wirst du emotional so aufgebaut und so hochgepusht, dass du wirklich über allen Wolken schwebst. Und bei Dienstag bist du wieder im Sant-Andreas-Graben versunken und vollkommen hilflos ausgesetzt dieser Welt, weil du keine Werkzeuge hast, um mit irgendetwas umzugehen, was dich betrifft. Und dann kommt Sonntag wieder und du wartest wieder bis Sonntag und dann bist du wieder hoch und dann geht's wieder runter und hoch und runter, hoch und runter und du kommst nie zurecht im Leben. Wenn du aber Gottes Wort kennenlernst und die Liebe dafür hast und lernst, dieses richtig einzusetzen und zu lesen und für dich anzuwenden im Leben, dann hast du ein Bollwerk, eine Schützung, ein Schutz gegen alles Miese in dieser Welt. Im Folgenden lesen wir noch eine vierte Gefahr, die von diesen falschen Lehren ausgeht. Und das ist nämlich, dass ihr unheiliges Leben, das sie leben, am Ende das Evangelium, was lebensrettend, lebensspendend ist, dass sie dem Evangelium den Stecker ausziehen, dass sie es verderben, dass sie es lächerlich machen durch ihr eigenes Leben. Das ist die vierte Gefahr, die von ihrer Lehren ausgeht. Sie verderben das lebensrettende Evangelium. Der zweite Teil von Vers 2, schaut euch den an. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Erinnert euch daran, dass der Weg der Irrlehre darin bestand, dass sie die Wiederkunft des Herrn verneinten, um ihren Lebensstil irgendwie rechtfertigen zu können. Und ihr Lebensstil, wie wir noch sehen werden, war wirklich ein zügelloser, amoralischer Lebensstil. Und sie sind auf diese Entscheidung gekommen, nicht aufgrund von einem Bibelstudium, sondern einfach nur, weil sie ihren Gelüsten gerne nachgeben wollen. Das Kern des Problems ist also ihr Herz, die Habsucht, die Lust nach Unendlichem. In der frühen Gemeinde ließ der Teufel ganz viele verderbliche Strömungen entstehen, wie ihr euch vorstellen könnt. Und einer dieser neuen Lehrmeinungen, ich gebe es euch mal als Beispiel, wurde als die Lehre der Nikolaiten bekannt. Wir treffen auf diese Lehre in Offenbarung 2. Und zwar zweimal in den Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus, in Offenbarung 2, Vers 6. Und einmal an das Sendschreiben an Pergamus in 2, Vers 15. Und diese Gemeinden hatten offensichtlich nicht nur Kontakt mit dieser Lehre, sondern auch ein Problem damit. Nun, was war denn diese Lehre der Nikolaiten? Die meisten kirchenhistorischen Quellen stimmen damit überein, dass sie von einem Diakon Nikolaus kommen, den wir in Apostelgeschichte 6 treffen. Er war ein Mitglied der Gemeinde in Antiochia und Antiochia ist einer meiner Lieblingsgemeinden in der Apostelgeschichte. Es ist so cool, wie diese Gemeinde entsteht und wie lange sie bestand und wie sie ein Bollwerk war gegen falsche Angriffe. Aber eben aus dieser Gemeinde heraus entstand von einem der Leiter, ein Diakon, eine Irrlehre. Einer der ersten Kommentatoren der Offenbarung oder wahrscheinlich der erste Kommentator der Offenbarung, Viktorin von Petau, der starb ungefähr 300 nach Christus. Er schreibt über diese nikolaitische Lehre Folgendes. Von jener Zeit hatten streitsüchtige und verderbenbringende Menschen im Namen des Diakon Nikolaus sich eine Sonderlehre geschaffen. Dass nämlich Götzenopferfleisch einem Exorzismus unterzogen werden sollen, damit es gegessen werden kann und dass ein jeder, der Unzucht getrieben hat, am achten Tag Frieden empfange. Das war die Irrlehre. Götzenopferfleisch muss einem Exorzismus unterzogen werden und dann kann man es essen. Und jeder, der Unzucht getrieben hat, Ehebruch, was auch immer, ist nach dem achten Tag wieder befreit. Das war die Irrlehre. Es ging also letztlich um geistlichen und sexuellen Missbrauch. Diese Nachfolger der Lehre waren selbst ernannte Fachleute für Exorzismus. Sie kannten die Tiefen Satans und sie sahen eben Unzucht nicht als so wichtig an, nicht so schlimm. Vielleicht waren sie, oder womöglich, waren sie selber auch in Unzucht und Ehebruch verstrickt. Wir wissen es nicht genau, ob Petrus von diesen redet, weil er nennt die Irrlehre nicht beim Namen. Aber es ist interessant zu beobachten, dass wenn wir in den nächsten Versen, also nicht heute, sondern in den nächsten Predigten, uns anschauen werden, wie diese Irrlehrer gelebt haben und was sie gelehrt haben, finden wir Parallelen dazu. Wir finden nämlich, und das haben wir schon gehört, ihr amoralisches Verhalten. Sie lebten in Unzucht. Das würde passen. Aber auch ihr Umgang mit der Geisterwelt wird genannt. Dass sie nämlich nicht einen Schrecken hatten vor der Geisterwelt, so wie diese Nikolaiten auch. Aber selbst wenn diese Irrlehre der Nikolaiten nicht das ist, von dem Petrus hier redet, steht es doch letztlich als ein Beispiel für genau das, vor dem er hier warnt. Nämlich wie groß so eine Irrlehre, die sich für uns heute irgendwie ein bisschen wirklich irre anhört. Wir würden darüber lachen, wenn ich jetzt sagen würde, ihr müsst euren Kaffee-Exorzismus unterziehen, damit ihr ihn trinken könnt. Wir würden lachen darüber. Aber damals hat das wirklich solche Wellen geschlagen, dass wir in der Offenbarung von zwei Gemeinden reden, die damit konfrontiert waren. Es schlägt Wellen. Es zieht viele mit sich. Das ist, vor dem Petrus hier warnt. Und jeder ungläubige und gottlose Mensch, der solche falsche Lehrer kennenlernt, wird irgendwann mal das Evangelium für gering schätzen. Wieso? Weil er Menschen sieht, die auf der einen Seite sagen, du brauchst Jesus, du musst errettet werden, und auf der anderen Seite leben sie ganz genauso wie der Rest der Welt auch. Ich kann mich noch gut an einen sehr lieben und gutherzigen Pfarrer erinnern, den ich mal kennenlernen durfte. Mal abgesehen davon, dass er ab und zu mal auch aus dem Gästebuch über den Wert der Gemeinde predigte, war es besonders sein Lebensstil, der für Besorgnis erregte. Er kam ab und zu mal in unsere Nachbarschaft, damals war ich noch nicht im Glauben, in unsere Nachbarschaft zu Weinproben. Es gab öfters mal Weinproben bei uns. Man hat bei uns immer irgendwie alles Mögliche genommen, um Feste zu feiern. Und das wäre ja an und für sich ja nicht so schlimm. Wäre das Ende dieser Proben nicht immer der gewesen, dass der Pfarrer leicht angetrunken gewesen ist. Also leicht ist ein bisschen untertrieben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie er fröhlich und beschwipst von diesen Festen dann weggegangen ist. Und das ist jetzt an sich vielleicht auch nicht so das allergrößte Problem, auch wenn das ein Problem ist. Das Problem, was mich heute noch daran erinnern lässt, an diese Geschichte, ist, dass die größten Kirchengegner, die ich kannte, über diesen Pfarrer sagten, Mann, dieses ist aber ein feiner Kerl. Der ist ja gar nicht anders als wir. Und somit war das Evangelium für sie passé. Wieso muss ich jetzt in die Kirche gehen? Der macht ja genau das Gleiche wie wir auch. Und mir tun diese Worte heute noch in der Seele weh. Der ist ja nicht viel anders als wir. Einmal auf der einen Seite, weil es den gutherzigen Pfarrer, es war wirklich eine falsch verstandene Liebe an seiner Stelle. Er wollte wirklich den Römern wie ein Römer sein. Er wollte sie zur Kirche bringen, indem er bei ihnen ist und ihr Freund ist. Und hat dabei genau das gleiche Leben an den Tag gelegt, wie sie auch. Und auf der anderen Seite, weil es dazu beigetragen hat, dass eine Figur, die eigentlich für Gott steht in dieser Welt, in den Augen von diesen gottlosen Menschen zu einem Beispiel und eine Entschuldigung wurde, an das Evangelium zu glauben. Und eine Sache untermauert, die jeder Ungläubige sowieso immer von Christen sagt. Ihr seid ja sowieso Heuchler. Das ist ein Beispiel dafür, wie Irrlehre, falsch gelebtes Leben im Namen von Christus dazu führen kann, dass das Evangelium für nichts geachtet wird. Und macht keinen Fehler. Gott wird das richten. Weil niemand braucht mehr die Worte Jesu. Die ersten Worte Jesu, könnt ihr euch daran erinnern, Matthäus 4, Vers 17, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Wieso muss ich Buße tun, wenn ein Christ genauso zügellos leben kann wie ich auch? Das brauche ich keine Buße dafür. Die Kirche ist nicht mehr relevant für mich, das ist nicht wichtig. Die Bibel brauche ich nicht lesen. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Ich sage nicht, dass dieser Pfarrer einer dieser Irrlehrer ist. Ich kann den nicht gut genug, um genau das zu beurteilen. Ich sage auch nicht, dass Weintrinken an sich per se ein Problem ist. Ich wollte es nur als Beispiel mal nehmen, um zu zeigen, was in den Menschen passiert, wenn wir ein Leben leben, das zügellos ist. Unser Leben und unsere Worte müssen übereinstimmen. Wenn ich davon überzeugt bin, dass Jesus kam, um Sünder zu retten, von denen ich wirklich der Größte bin, dann muss ich auch mein Leben dementsprechend in diese Richtung ändern, Stück für Stück. Es gibt keine Perfektion, das wird nicht erwartet. aber die Richtung muss stimmen. Und genau das wird aber wieder überführend, denn wir können uns ständig fragen in unserer Wohlstandsgesellschaft, in der wir leben, wie viel Heiligung sehen die Menschen um mich herum eigentlich? Meine Familie, meine Nachbarn, meine Mitarbeiter, Arbeitskollegen. Wie anders bin ich denn? Bin ich anders? Ich meine, anders nicht in dem Sinne von eigenartig oder seltsam. Die gibt's auch, diese Christen. Es gibt Menschen, die denken, sie müssen anders sein und tun alles daran, um anders zu sein. Und das ist wirklich komisch. Nein, ich meine wirklich, dass dein Leben grundlegend anders ist. In Art, wie du denkst und wie du Entscheidungen triffst, auf was du dich freust, auf was du schaust vor allem, wo deine Hoffnung liegt. Ist unser Leben wirklich anders? Das ist eine wichtige Frage. Und letzte Gefahr noch, bevor wir schließen, die Petrus hier nennt, bezieht sich dann auf die Irrlehrer selbst. Und darüber werden wir bei der nächsten Predigt noch mehr hören. Mit all dem, was sie sind und all dem, was sie sagen, bringen sie letztlich Verderben über sich selbst. Das ist die fünfte Gefahr. Schaut euch den letzten Teil von Vers 1 nochmal an. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Petrus warnt nicht nur uns Gläubige vor diesen Irrlehrern, sondern er warnt auch die Irrlehrer vor ihrem Ende. Und in der Aussage von Petrus liegt hier auch ein wenig Ironie, weil ihr wisst noch, die Botschaft der Irrlehrer war, Jesus wird nicht kommen, es gibt kein Gericht. Und Petrus sagt, ihr werdet es miterleben, dass es ein Gericht gibt und dass er wiederkommen wird. Schaut euch das Ende von Vers 3 an. Aber das Gericht über sie ist längst vorbereitet und ihr Verderben schlummert nicht. Gott ist nicht eingeschlafen. Gott hat das alles gesehen. Gott weiß es. Gott weiß genau, wer diese Personen sind, auch wenn wir es nicht wissen. Ihm entgeht nichts. Ihm ist jeder Irrlehrer bekannt. In dieser Weltzeit und in der nächsten Zeit, die noch kommt, in unserer Generation, in der Generation davor, er kennt jeden Einzelnen selbst, bevor dieser sich irgendwie outet. Aber nicht nur kennt er sie, sondern er kennt auch ihre Konsequenz und er hat ihre Konsequenz schon lang vorbereitet. Es gibt nicht mehr einen Gerichtsprozess. Das Urteil ist gefällt über sie und sie werden vernichtet werden. Sie werden verderben. Die Bestrafung ist festgelegt. Das ist eine wirklich ernsthafte Warnung, in der apostolischen Lehre zu bleiben. Es ist eine ernsthafte Warnung, nicht seinen eigenen Gedanken und Ideen nachzugehen, sondern immer wieder zu prüfen, bin ich in dem, was Gott von mir wirklich möchte? Oder bin ich eine Person, die immer dazu tendiert, irgendwo am Grenzzaun der Lehre zu bleiben? Immer irgendwie so dabei, aber doch nicht dabei. Wie das Schaf, das jeden Morgen auf der anderen Seite des Schafzauns sich befindet, aber immer noch bei der Herde ist. Kennt ihr diese Geschichte? Ich weiß, ich habe es schon mal erzählt. Es ist tatsächlich passiert von einem Hirten, der ein Schaf hatte, das jeden Morgen immer auf der anderen Seite vom Schafzaun stand, irgendwie durchgeschlupft ist, aber nicht weggerannt ist, sondern immer in der Nähe war. Aber trotzdem nicht dazugehören wollte. Kennt ihr solche Menschen? Vielleicht bist du so jemand, der immer irgendwie am Grenzzaun leben muss, immer seinen eigenen Weg gehen muss, immer irgendwie für sich noch klar machen muss, okay, ich bin ja irgendwie dabei, aber trotzdem, hey, ich mache trotzdem mein eigenes Ding, weil ich weiß es ja richtig. Solche Menschen gibt es heute immer mehr. Eigensinnig, selbstständig, im falschen Sinne. In der nächsten Predigt werden wir über diese Irrlehrer noch mehr erfahren und über das, wie sie die Menschen gewinnen für sich und was sie sagen. Was bleibt uns hier daraus zu lernen zum Abschluss? Wir müssen auf Irrlehrer vorbereitet sein. Das war unmissverständlich klar. Sie werden kommen, sie sind schon da und sie werden viele mit sich reißen. Das ist nicht nur irgendeine Geschichte, die optional ist und vielleicht mal vorkommt. Sie kommt immer und überall vor. Seid darauf vorbereitet. Und die andere Sache, die ich daraus lernen muss, ist, ich muss mein eigenes Leben prüfen. Ich muss wissen, dass ich wirklich das Schwert in der Hand halte, um solche Angriffe auch abwehren zu können. Ein Autor, Leonard Ravenhill, kommentierte Folgendes über das Dilemma der heutigen Christen. Ich fand dieses Zitat sehr gut. Ich habe das in den letzten Tagen gefunden. Er sagt, ich glaube, eine der Tragödien des modernen Christentums besteht darin, dass wir mehr Angst vor der Heiligkeit als vor Sündhaftigkeit haben. Wir können Sünde tolerieren, aber wenn man von Heiligkeit spricht, werden wir nervös. Nochmal, ich glaube, eine der Tragödien des modernen Christentums besteht darin, dass wir mehr Angst vor Heiligkeit als vor Sündhaftigkeit haben. Wir können Sünde tolerieren, und vielleicht sagen wir hier, wir können unsere eigene Sünde tolerieren. Aber wenn man von Heiligkeit spricht, dann werden wir nervös. Und wie wir noch deutlicher sehen werden in den nächsten Predigten, erreicht die Botschaft von Irrlehrern genau dasselbe Ziel. Nämlich, dass wir Sünden auf die Seite legen und sich unser Blick um andere Dinge kümmern. Dass wir nicht nach Heiligkeit streben. Und das ist auch das Ziel von Petrus. Im 3. Kapitel endet er genau mit dieser Aussage, mit dem Aufruf, seid heilig, werdet heilig, lebt nach Gottes Gesetz, lebt nach seinem Wandel, folgt ihm nach. Seid nicht freizügig, geht nicht euren Gelüsten nach, seid nicht zügellos, sondern wandelt im Geist. Hast du Freude an seinem Wort? Kämpfst du auch wirklich tagtäglich gegen diese Zügellosigkeit und Gleichgültigkeit an? Ich muss damit kämpfen. Ich hoffe, ihr auch. Wächst du in Selbstbeherrschung? In etwas, was ein Teil von der Frucht des Geistes ist? Schließen wir mit den Worten nun ermutigende Worte auch und ermahnende von Paulus in Philipper 2, Vers 12 bis 13. Und ich habe diesen Text gewählt, weil ich weiß, dass ihr hart daran arbeitet. Weil ich weiß, dass ihr wirklich damit kämpft, Gott gefällig zu leben. Weil ich weiß, ihr habt eine andere Hoffnung, die nicht in dieser Welt liegt, sondern in der kommenden Welt. Und zu diesen Leuten sagt Paulus, daher meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein als in meiner Anwesenheit, sondern jetzt viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Amen. Lasst uns noch zusammen beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, für die Zeit, die wir in deinem Wort haben. Ach, es ist so kostbar, sich darin zu vertiefen. Es ist so kostbar, zu schauen und sich Gedanken darüber machen zu dürfen, wie das in unserem Leben aussieht. Hilf uns, Herr, dass wir diese Warnung wirklich ernst nehmen, dass wir wirklich ernsthaft damit umgehen und vorbereitet sind, indem wir dein Wort lieben, indem wir dein Wort als unseren Maßstab und unser Filter für alles um uns herum nehmen, wo wir alles uns selber zuerst und die Dinge, die durch unsere Ohren, durch unsere Augen gehen, daran prüfen, ob es wirklich wahrhaftig ist, was wir hören und was wir sehen. Und hilf uns, Herr, dass wir danach leben, Herr, dass wir nicht zügellos, in Zügellosigkeit uns auflösen oder in Selbstsucht und Habsucht, sondern hilf uns, Herr, dass wir immer wachsend sind, immer wachsend in der Heiligung, immer wachsend in der Selbstbeherrschung. Hilf uns, Herr, in diesem Leben, das uns viel, viele Stolpersteine in den Weg legt, dass wir unsere Augen auf dich gerichtet haben, dass wir uns nicht auflösen in den Sorgen und Ängsten dieser Welt oder in dem Leben, was immer nach Freude und noch mehr Spaß strebt, sondern dass wir darauf schauen und unsere Freude finden in dem, was noch kommt. Dass wir so wie du, Herr Jesus, sind, Herr, dass wir alles das erdulden, was um uns herum geschieht, aufgrund von der Freude, die vor uns gesetzt ist. Und von dieser Freude lesen wir in deinem Wort. Hilf, Herr, dass wir dabei bleiben, dass es uns lebendig bleibt und dass wir somit auch wirklich geistlich lebendig bleiben, damit wir ein helles Licht sind in dieser Welt. Nicht nur von rettenden Worten reden, sondern unser Leben auch eben diese Worte auslebt. In deinem Namen wollen wir dich bitten. Amen.